Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Zu teuer. Medikamente kosten in der Schweiz weiterhin deutlich mehr als im Ausland. Reiche her. Die Aargauer Gemeinde Neuenhof senkt die Steuern so stark, dass sie einen Bankrott riskiert. Achtung, Demokratieabbau. Schweizer Außenpolitiker sorgen sich um die Entwicklung in Ungarn. Und Spanien muss sparen und baut gleichzeitig das größte Bahnhochgeschwindigkeitsnetz Europas. Wie geht das zusammen? Unser Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind erklärt es im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Zuerst zu den wichtigsten Meldungen des Mittags mit Roger Brendlin.
In der Schweiz seien kopierte Medikamente, sogenannte Generika, weiterhin teurer als in 6 europäischen Vergleichsländern. Die Preisdifferenz habe sich aber immerhin verringert. Dies zeigt ein Vergleich des Krankenkassenverbands Santé Suisse und der Pharma-Branchenverbände für 2010. Die 200 umsatzstärksten patentgeschützten Originalmedikamente waren in der Schweiz ab Fabrik 6% teurer. Im Vorjahr hatte die Differenz noch 9% betragen. Die Schweizer Exporte bleiben im Schwung, trotz starkem Franken. Laut der eidgenössischen Zollverwaltung ist jedoch eine Verlangsamung zu spüren. Seit der Jahresmitte sei die Wachstumskurve flacher geworden. Im November haben Schweizer Unternehmen aber dennoch 8,2% mehr ins Ausland verkauft als vor einem Jahr. Zieht man die Teuerung ab, stiegen die Exporteinnahmen um 7,4%. Allen Branchen voran bleibt die Uhrenindustrie. Sie steigerte ihre Exporte im November um 30%. Aber auch die Metallindustrie und die Maschinen- und Elektronikindustrie verzeichneten ein zweistelliges Exportwachstum. Die Importe stiegen um 11%. Vor gut einem Jahr waren in der Schweiz 3% der Bevölkerung Sozialhilfebezüger. In absoluter Zahl betrifft das rund 230.000 Personen. Dies geht aus der Sozialhilfestatistik 2009 hervor, die der Bund heute veröffentlicht hat. Die Quote sei gegenüber 2008 trotz Wirtschaftskrise nur geringfügig gestiegen. Am stärksten waren Personen betroffen, die kurz vor der Pensionierung stehen. Die Volkszählung erfolgt neu nicht mehr alle 10 Jahre, sondern jährlich. Der Stichtag dieses neuen Befragungsmodus ist der kommende Silvestertag, der 31. Dezember 2010. Befragt wird nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung, stichprobenartig. Gefragt wird etwa nach Familie, Wohnen, Mobilität, Arbeit, Sprache und Religion, und zwar telefonisch oder schriftlich. Die meisten Informationen bezieht das Bundesamt für Statistik den bestehenden Registern. Bisher mussten alle 10 Jahre sämtliche Personen einen Fragebogen ausfüllen. Mit dem Verzicht auf die Vollerhebung können 100 Millionen Franken eingespart werden. Novartis-Chef Daniel Vasella hat im Prozess gegen den Tierschützer Erwin Kessler Recht bekommen. Das Bezirksgericht Bülach verurteilt Kessler wegen Verleumdung. Kessler hatte Vasella vorgeworfen, er sei wegen der Tierversuche des Novartis-Konzerns an Massenverbrechen an Tieren beteiligt. Das Gericht befand nun, das Wort Massenverbrechen dürfe nicht verwendet werden, wenn es um Tiere gehe. Deshalb erhält der Tierschützer rund 12.000 Franken Geldstrafe und soll die Gerichtskosten von 2.500 Franken übernehmen. Kessler will das Urteil aber weiterziehen. In Weißrussland sind fast 600 Regierungsgegner zu Gefängnisstrafen zwischen 5 und 14 Tagen verurteilt worden. Das sagte der Polizeichef von Minsk, der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Die Anhänger der Opposition hatten am Sonntagabend gegen die Wiederwahl von Präsident Lukaschenko protestiert. Die weißrussische Polizei hatte die Proteste zehntausender Demonstranten gewaltsam niedergeschlagen. Die Demonstranten warfen der Regierung Wahlbetrug vor. Unter den Festgenommenen sollen mindestens 7 Präsidentschaftskandidaten sein. Das Winterwetter in Europa hat erneut zu Verkehrsproblemen geführt. In Deutschland war der Flughafen Frankfurt für 3,5 Stunden gesperrt. Inzwischen kann zumindest ein Teil der Flüge wieder abgewickelt werden. Auch auf dem Londoner Flughafen Heathrow ist der Betrieb noch stark eingeschränkt, bereits den 4. Tag in Folge. Viele Menschen versuchen mit der Fähre oder dem Zug von der britischen Insel wegzukommen. Wer in London ein Billett für den Eurostar-Zug nach Frankreich kaufen wollte, musste sich aber in eine Schlange stellen, die über 1 Kilometer lang war. Die Verkehrsprobleme in Europa haben auch Auswirkungen auf die Schweiz. Die Züge von und nach Paris haben teilweise Verspätung oder fallen aus. Und auch auf den Schweizer Flughäfen werden Flüge annulliert.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Hier gibt es Antworten unter anderem auf diese Fragen. Warum sind Medikamente in der Schweiz immer noch teurer als im Ausland? Warum verdienen Banker weiterhin gleich viel, auch wenn sie weniger Boni bekommen? Warum meiden Pensionskassen eine früher sichere Geldanlage, die Staatsanleihe? Wenn Perus Wirtschaft boomt, warum muss man sich da Sorgen machen um die Banken? Und Spanien, das sparen muss, will sich ein Hochgeschwindigkeitsbahnnetz leisten. Wie soll das gehen? Dazu gibt es Antworten im Tagesgespräch. Nichts und mehr nach Börsewetter und Verkehr.
Die Daten mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.544 Punkten, plus 0,4%. Der Euro wird noch zu einem Franken 26,25 gehandelt, der Dollar zu 96,05 Rappen. Das Wetter. In den Föhnregionen lockern die Wolken gelegentlich auf, sonst ist es im Norden mehrheitlich bewölkt. Im Westen und in Juranähe fällt besonders gegen Abend auch Regen. Im Süden beginnt es zu schneien, unterhalb von 400 Metern lokal auch zu regnen. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 3 bis 8 Grad. Morgen Mittwoch fällt im Norden zunächst gebietsweise noch Regen, später wird es freundlicher, besonders in den Föhntälern. Im Süden fällt zeitweise Regen oder Schnee. Am Donnerstag ist es im Norden zuerst freundlich, später beginnt es in vielen Regionen zu regnen, im Süden fällt immer wieder Regen. Die Temperaturen liegen dann um 5 Grad, mit starkem Föhn werden dann weiter bis 13 Grad erreicht. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Dauerthema Gesundheitssystem. Die Versorgung in der Schweiz ist zwar top, aber sie kostet auch einiges. Wir haben das zweiteuerste System der Welt. Die Medikamentenkosten, die 10% der Gesamtkosten ausmachen, tragen auch das ihrige bei. Immerhin, langsam verringert sich der Abstand zum Ausland, vor allem bei den Originalpräparaten. Das zeigt ein neuer Preisvergleich. Philipp Erhard berichtet.
Hochpreisinsel Schweiz. Auch bei den Medikamenten zahlt man mehr als im Ausland. Vor 4 Jahren war der Preis für Originalpräparate in der Schweiz fast 40% höher als der Durchschnittspreis von 6 repräsentativen EU-Ländern. Heute, und das zeigt die neue Preisvergleichsstudie, ist der Unterschied nur noch bei 6%. Thomas Kueni vom Medikamentenherstellerverband Interpharma.
Ich glaube, die Aussage, dass Medikamente in der Schweiz generell teurer sind als im Ausland, lässt sich eben nach dieser Studie so nicht mehr machen.
Deshalb kommt Kueni zu einem kühnen Schluss.
Wegen der Medikamentenpreise und Kosten sind die Krankenkassenprämien im nächsten Jahr nicht gestiegen, sondern Medikamente haben in diesem Jahr erstmals überhaupt sogar weniger Umsatz gemacht. Also Medikamentenkosten sind im Griff.
Und so ist auch der Krankenkassenverband Santé Suisse mit der Entwicklung der Medikamentenpreise zufrieden. Santé Suisse-Direktor Stefan Kaufmann.
Ich denke, die Entwicklung geht absolut in die richtige Richtung.
Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Denn der Anteil der Medikamentenkosten an den gesamten Gesundheitskosten bleibt nur stabil, weil die Spitalkosten massiv ansteigen. Zudem ist bei den Generikas, also bei den Nachahmerprodukten, der Begriff Hochpreisinsel immer noch angebracht. Christoph Stoller, Geschäftsführer des Generika-Herstellers Teva und Vorstandsmitglied beim Branchenverband Intergenerika.
Wir haben dieses Jahr Preissenkungen auch bei Generika gehabt und konsequenterweise hat sich der Preisunterschied von Generika verglichen mit dem Ausland von 52% auf 46% verringert.
Doch eben, Generika kosten in der Schweiz immer noch 46% mehr als im Ausland. Dass das so sei, habe mehrere Gründe, sagt Christoph Stoller. Zum einen sei der Markt kleiner und zum anderen bestehe hier nicht wie in anderen Ländern ein Generika-Zwang. Beides erhöhe die Stückkosten. Kostentreibend sei auch, dass in der Schweiz die Angebotspalette breiter sei.
Sie müssen sehen, dass in der Schweiz wird uns vom Bundesamt für Gesundheit vorgeschrieben, dass wir bei einem Generikum von allen Dosierungen, alle Packungsgrößen und alle Formen anbieten, wie das Originalpräparat. Das heißt, wir bieten auch Produkte an, die unrentabel sind. In Deutschland hingegen können Sie sich auf die Verkaufsränder konzentrieren. Das hat einen wesentlichen Unterschied zur Folge.
Stoller geht aber davon aus, dass die Preise bei den Generika weiter sinken werden, denn die Politik werde ab nächstem Jahr mit finanziellen Anreizen für die Patienten den Gebrauch von Generika fördern. Heute liegt der Anteil nur gerade bei 11% vom Gesamtmarkt, was international gesehen ein sehr tiefer Wert ist. Um die Medikamentenkosten zu plafonieren, will der Bundesrat auch ein neues Preissystem einführen, das nach dem Abstandsprinzip funktioniert. Stefan Kaufmann, Direktor des Krankenkassenverbandes Santé-Suisse, erklärt.
Man schaut, wie groß ist das Umsatzpotenzial eines Medikaments, eines Wirkstoffs. Wenn der Umsatz insgesamt relativ klein ist, dann braucht es eine kleinere Differenz zum Originalpräparat vorgesehen. Wenn das Volumen größer ist, dann ist dieser Abstand größer.
Politischer Druck hat bis anhin auch immer gut funktioniert, wenn es darum ging, Medikamentenpreise zu senken. Und was bei den Originalmedikamenten funktioniert hat, könnte auch bei den Generika passieren.
In Ungarn hat die Regierung unter Viktor Orban einen bedenklichen Kurs eingeschlagen. Der nationalkonservative Ministerpräsident hat das Verfassungsgericht praktisch entmachtet, die Pensionskassengelder von Tausenden von Versicherten eingezogen und jetzt per Gesetz auch noch die Kontrolle über die Medien an sich gerissen. Beobachter sagen, Orban schaffe die Demokratie in Ungarn Schritt für Schritt ab. Auch in der Schweiz wächst die Besorgnis darüber. Pascal Krauthammer.
Das Verhältnis der Schweiz zu Ungarn ist ein ganz spezielles. 1956, nach dem gescheiterten Aufstand gegen den Sowjetkommunismus, flüchteten nämlich 12.000 Ungarn in die Schweiz und fanden hier Asyl. Beste Beziehungen zu Ungarn entstanden dann später mit der Demokratisierung der Republik. Doch jetzt, da in Ungarn wieder Unheimliches vor sich geht und der Regierungschef Orban immer mehr Macht an sich reißt, herrscht Sorge in der Schweiz. Nationalrätin Christa Markwalder, die Präsidentin der Außenpolitischen Kommission, sagt:
Die Schweiz pflegt seit Jahren ein sehr gutes und bilaterales Verhältnis mit Ungarn, aber die jüngsten Ereignisse, namentlich die strikte Mediengesetzgebung, die lösen auch bei mir Besorgnis aus.
Laut FDP-Ständerätin Christine Eggersegi, deren Mann selber ein ehemaliger Ungarn-Flüchtling ist, kann und soll die offizielle Schweiz nun nicht länger schweigen.
Ich bin überzeugt, dass man hier Stellung nehmen sollte. Ich möchte auch als Mitglied oder Vizepräsidentin der OSZE-Delegation im Parlament an der nächsten Sitzung möchte ich dieses Thema zur Sprache bringen.
Auch SP-Europapolitiker Andreas Gross hat das Thema bereits traktandiert. Im Büro des Europaparat habe er den Fall Ungarn mit seinen Kollegen bereits vorbesprochen. Die möglichen Maßnahmen könnten einschneidend sein.
Es ist möglich, dass einerseits an der nächsten Versammlung eine dringliche Debatte über die demokratischen Verhältnisse in Ungarn stattfindet und oder das Monitoringverfahren gegenüber Ungarn wieder eröffnet wird, was ein absolutes Unikum wäre.
Denn normalerweise werden Staaten nur vor der Aufnahme in den Europarat beobachtet, ob sie die Grundwerte einhalten oder nicht. Im Fall Ungarn könnte dies also anders sein, was vor allem darum brisant ist, weil Ungarn Ende Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Dazu Christa Markwalder.
Ungarn steht damit auch politisch mehr im Schaufenster, wenn sie den Ratsvorsitz haben, und müssen sich auch dessen bewusst sein, dass sie von den eigenen Mitgliedstaaten, aber auch von Staaten wie der Schweiz, allenfalls kritisiert werden für diese Tendenzen, die nun sichtbar sind.
Für Europa-Befürworter in der Schweiz ist die Ratspräsidentschaft Ungarns sicher keine gute Werbung für das Projekt EU.
Wenn Ungarn zum Beispiel ein Problem wird, speziell Ungarn, ist das bedauerlich. Alle Probleme, welche die EU hat, ist für die Schweiz auch ein Problem. Aber umso froher müssen wir sein, dass wir nicht beigetreten sind.
Kommentiert beispielsweise SVP-Außenpolitiker Luzi Stamm. Auch wenn sich viele bestätigt fühlen mögen, wegen der Ratspräsidentschaft Ungarns werde der Europadiskurs nicht grundlegend neu geführt, so der Präsident der Ständerätlichen Außenpolitischen Kommission Eugen David von der CVP.
Nein, das glaube ich nicht, dass das irgendeinen Einfluss hat auf die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU. Man muss sich auch klar sein, dass heute die Präsidentschaft in der EU, insbesondere seit dem Lissabonner Vertrag, weit weniger bedeutend ist.
Vor allem aber dürften die Schweizer Kohäsionszahlungen an Ungarn nun nicht in Frage gestellt werden.
Dieser Übergang in demokratisch-rechtsstaatliche Organisation ist noch nicht abgeschlossen und es macht nach wie vor Sinn, dass auch durch die Kohäsionszahlungen auch der Schweiz hier dieser Prozess vorangetrieben wird.
Rund 131 Millionen Franken sind bis 2012 für Ungarn vorgesehen, ein beachtlicher Teil also der Kohäsionsmilliarde für die neuen EU-Länder im Osten.
Steuerwettbewerb gibt es nicht nur unter Kantonen, sondern auch unter Gemeinden. Ein außergewöhnlicher Fall spielt sich zurzeit im Kanton Aargau ab. Die Gemeinde Neuenhof bei Baden hat gestern Abend eine massive Steuersenkung beschlossen, um als Gemeinde attraktiv zu werden für Reiche. Neuenhof hat aber ein großes Problem. Die Gemeinde kann sich diese Steuersenkung eigentlich gar nicht leisten. Alex Moser war bei der Debatte gestern Abend in Neuenhof dabei.
Neuenhof, das ist die Gemeinde gleich nach dem Barecktunnel, Fahrt Richtung Zürich. 8000 Einwohner, darunter viele Einkommensschwache und nur wenige Gutverdienende. Das Resultat? Neuenhof hat den höchsten Steuerfuß in der Region und kommt nicht mehr raus aus seinen Finanzproblemen. Eigentlich gibt es für Gemeindeamann Walter Benz nur ein Ziel.
Es gibt nur eine Lösung, dass wir Neuenhof mittelfristig und auch langfristig sichere Zukunft geben können, und das ist ein Zusammenschluss mit Baden. Da sind wir heute gleich gescheit, wie wir vor 3 Jahren gewesen sind. Das ist die Lösung für, nicht nur für Neuenhof, nicht nur für Baden, sondern für die ganze Region.
Die Fusion mit Baden wurde im vergangenen Sommer jedoch abgelehnt. Nun will sich die Braut Neuenhof hübsch machen, damit der Bräutigam Baden in einigen Jahren doch noch Ja sagt. Mit tieferen Steuern will Neuenhof reiche Neuzuzüger anlocken. Das Dorf will den Steuerfuß auf das regionale Mittel um 17% senken. Eine drastische Senkung, womit sich Neuenhof in den nächsten Jahren in eine Verschuldung manövrieren wird, bis hin zu einem Bankrott. In der Debatte war einzig Finanzexperte Marco Hirsch gegen diese Steuersenkung.
Wir wissen alle, dass das eigentlich nicht ganz seriös ist, was wir hier machen, und dass wir Geld ausgeben, wo wir echt nicht haben. Und ich will eigentlich nicht so in eine Fusionsverhandlung hineingehen mit Baden.
Solche Bedenken hatten die meisten der 280 Anwesenden in der Turnhalle von Neuenhof allerdings nicht. Man müsse ein Zeichen setzen, auch gegen die Kantonsregierung. Diese lehnt den tieferen Steuerfuß ab. Die Steuern müssten eigentlich deutlich erhöht werden. Dorfarzt Giorgio Bugliani lässt dies kalt.
Politiker drohen gerne so und man verschreckt gern an ihren Drohungen. Wir gehen auf Tutti. Wenn wir gewinnen, haben wir gewonnen. Und wenn wir nicht gewinnen, dann wissen wir, dass wir unser Schicksal in die eigene Hand genommen haben.
Es war also eine Schicksalsfrage. Darum, ob die Gemeinde mit dieser riskanten Strategie in den Abgrund steuert oder doch noch ins Glück. Die Antwort auf die Schicksalsfrage war mit 257-6 Stimmen sehr deutlich. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Der definitive Entscheid fällt der Regierungsrat. Und eigentlich müsste er diesen Entscheid der Gemeindeversammlung umstoßen. Allerdings hat es so etwas in der Geschichte des Kantons Aargau noch nie gegeben.
Alex Moser. Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Es ist 12:01. Jetzt kommen sie. Strengere Regeln für Bankerboni. Vom Januar an gelten in der Europäischen Union neue Richtlinien. Deshalb passen die größten Banken der Welt derzeit ihre Lohnstrukturen an, wie die Wirtschaftszeitung Financial Times heute berichtet. Allerdings, all jene, die hohe Bonuszahlungen kritisiert und auf eine Besserung gehofft haben, dürften enttäuscht werden. Bert Soltermann.
In den Personalabteilungen der weltweit tätigen Großbanken herrscht derzeit Hektik und wenig Weihnachtsstimmung. Zumindest dort, wo die neuen Lohnpakete für Banker aus dem EU-Raum ausgeheckt werden. Ab nächstem Jahr gelten für diese Banker nämlich neue Regeln, die den Bezug von Boni weniger attraktiv machen sollen. Die Folge? Die Boni schrumpfen, der Fixlohnanteil am Bankersalär wird künftig steigen. So will es der EU-Regulator und so steht es auch in den Empfehlungen der G20-Staaten. Hermann Stern ist HSG-Dozent und Chef der Firma Obermatt, die für Unternehmen Lohnsysteme entwickelt. Er steht höheren Fixlöhnen eher skeptisch gegenüber.
Wenn ein Jahr schlechter wird und die Banken befinden sich in einem sehr volatilen Geschäft, dann passen sich die wichtigsten Kosten, die Personalkosten, nicht mehr flexibel genug dem Geschäftsverlauf an. Und das führt dazu, dass die Banken krisenanfälliger werden.
Mit den neuen EU-Regeln ändert sich bei vielen Banken zwar der Entschädigungsmix, aber nicht die absolute Entschädigungshöhe. Millionensummen sind weiterhin möglich. Das lässt sich heute einem Artikel der Financial Times entnehmen. Sie meldet, die künftig tieferen Bankerboni würden in den meisten Fällen durch höhere Fixlöhne kompensiert. Unter dem Strich bliebe den Bankern so gleich viel. Ob dies auch bei Credit Suisse und UBS der Fall ist, bleibt vorerst unklar. Beide Banken bestätigen auf Anfrage zwar, dass sie für Angestellte in den EU-Staaten Anpassungen vornehmen würden. Wie sie das genau tun wollen, darüber schweigen sie sich derzeit allerdings noch aus. Lohnsystemexperte Hermann Stern warnt vor allzu großen Erwartungen. Banker mit weniger Boni und mehr Fixlohn seien nicht automatisch weniger aggressiv und weniger risikofreudig.
Es gibt kaum empirische Belege dafür, dass ein solches Verhalten sich einstellen würde.
Die neuen Lohnvorschriften für Banker im EU-Raum. Gut gemeint, doch eine Lösung für die Bekämpfung der Lohnexzesse in der Finanzbranche sind sie nicht.
Europäische Staatsanleihen sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Jahrelang galten diese Papiere, mit denen sich Länder an den Kapitalmärkten Geld beschaffen, als vergleichsweise sichere Investitionen, gerade auch für Pensionskassen. Jetzt werden Staatsanleihen unbeliebt, angesichts der riesigen Schuldenberge, unter denen diverse europäische Länder zu ersticken drohen. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Griechenland, Irland, Portugal oder Spanien. Anleger waren in den letzten Jahren gerne bereit, sogenannte Staatsanleihen zu kaufen, wenn diese Länder die internationalen Kapitalmärkte anzapften und so ihre Schulden finanzierten. Dank der Gemeinschaftswährung Euro mussten sie jeweils nicht viel höhere Zinsen bezahlen als das wirtschaftlich solide Deutschland. Auch bei den Pensionskassen waren diese Staatsanleihen beliebt, zumindest bis im Frühjahr. Als die europäische Schuldenkrise in Griechenland ihren Anfang nahm, erachteten viele Staatspapiere von Problemländern plötzlich als zu riskant. Sie begannen, sie abzustoßen, beobachtet Michael Brandenberger von der Beratungsfirma Complementa.
Diejenigen, die direkt Papiere von einzelnen Ländern kaufen im Obligationenbereich, die sind tendenziell schon aus diesen Staaten rausgegangen.
Es gebe allerdings auch viele Pensionskassen, die ihr Geld über Fonds am europäischen Obligationenmarkt anlegen. Mit einer solchen indirekten Anlagestrategie lassen sich europäische Problemländer nicht so einfach ausschließen.
Da, wo diese Fonds passiv investiert sind, also gemäß einem bestimmten Index, da bleibt man natürlich einfach drin, solange die entsprechenden Staaten im Index vertreten sind.
Pensionskassenberater Brandenberger schätzt, dass Schweizer Vorsorgeeinrichtungen rund 2,5 Milliarden Franken investiert haben in Staatsanleihen von sogenannten PIGS-Ländern. Dazu gehören Portugal, Irland, Griechenland und Spanien. Im Verhältnis zum gesamten Anlagevolumen von 600 Milliarden Franken, das Pensionskassen verwalten, sind Anleihen schuldengeplagter Länder also relativ unbedeutend. Selbst wenn es zu Zahlungsausfällen käme, wären die Pensionskassen also nicht existenziell gefährdet. Unerfreulich wären die möglichen Verluste aber trotzdem. Schlimmer würde die Situation, geriete im Zuge der Schuldenkrise plötzlich ein großer Schuldner wie Italien ins Wanken. Denn Pensionskassen besitzen für rund 4,5 Milliarden Franken italienische Staatsanleihen, also fast doppelt so viel wie von PIGS-Ländern. Deshalb tun Pensionskassen gut daran, die Situation in Europa genau zu beobachten, rät Michael Brandenberger. Eine solche Strategie fährt beispielsweise Christoph Rieter. Als Leiter der Migros-Pensionskasse verwaltet er eine der größten privatrechtlichen Pensionskassen in der Schweiz.
Wir überprüfen und analysieren regelmäßig die einzelnen Positionen in den verschiedenen Ländern, sind nicht in Hektik ausgebrochen und haben alles abgestoßen.
Aber neue Anleihen von schuldengeplagten Euro-Ländern habe die Migros-Pensionskasse keine dazu gekauft. Vielen Pensionskassen ist der Risikoappetit bezüglich europäischer Staatspapiere also ziemlich vergangen. Denn zusätzlich zum möglichen Ausfallrisiko belastet auch der schwächelnde Euro diese Anlagekategorie. In der Jahresfrist hat der Euro gegenüber dem Franken rund 17% verloren. Es ist das wirtschaftlich erfolgreichste Land in Südamerika, Peru. Der Andenstaat schreibt seit 10 Jahren die höchsten Wachstumszahlen der Region, vor allem dank dem Bergbau. Die Kehrseite davon, das viele Geld macht die Banken leichtsinnig und die Konsumenten auch. Die Ökonomen warnen nun vor einer Kredit- und Hypothekenblase, die platzen könnte. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann über den zweischneidigen Erfolg von Peru.
In Peru steht die größte Goldmine Südamerikas. Gold ist das Exportprodukt Nummer 1. Andere Bergwerke kratzen Silber, Kupfer, Zinn oder Blei aus dem Gestein der Anden heraus. Die Rohmetalle erzielen Rekordpreise. Der Boom ist eine Realität. Die Banken in Peru ertrinken fast im vielen Geld. Dafür sorgen die Konzerngewinne oder Neuinvestitionen wie die 4,5 Milliarden Dollar, mit denen der Schweizer Xstrata-Konzern die Kupfer- und Goldmine Las Bambas erschließt. Die Konjunktur brummt, fast an jeder Ecke wird gebaut. Die Banken sind nicht wählerisch, wem sie einen Hypothekarkredit gewähren. Verwirkliche deinen Traum vom Eigenheim, so und ähnlich lauten die Botschaften. Die Banken suchen ihre Kunden per Fernsehwerbung. Für den Wirtschaftsprofessor Juan José Martans handeln die Banken leichtsinnig und fahrlässig. Im Wettbewerb unterböten sie sich gegenseitig, sodass immer leichter an Kredite zu kommen sei.
Sie otorgan créditos hipotecarios sin pedir una cuota inicial. ¿Qué es esto, por favor?
Die Banken finanzierten das Wohneigentum zu 100%, ganz ohne Eigenkapitalanteile zu fordern. Und Martans, ehemaliger Leiter der Finanzaufsicht in Peru, zieht wie andere Ökonomen Parallelen zu den USA. Dort sei die lasche Kreditpraxis die Ursache der Subprime-Krise gewesen. Und das könne auch in Peru geschehen.
Esto es el caso subprime americano de crédito hipotecario.
Die Gesellschaft müsse sich bewusst sein, dass das Schlechteste aller Modelle kopiert werde, warnte Martans im Fernsehen. In Peru braucht es nicht viel, damit die Immobilien- und Kreditblase platzt. Erneute weltwirtschaftliche Schwierigkeiten würden auf die Rohstoffpreise drücken. Und schwer verschuldete Peruaner, die eben noch einen Job hatten, könnten ihre Verpflichtungen nicht mehr erfüllen. Die Folge wäre ein Zusammenbruch des Banken- und Immobiliensektors. Ein Wackelkandidat ist Peru auch, weil vom neuen Reichtum nur die Reichen etwas haben. Das große Geld zirkuliert in einer kleinen Elite, nach unten sickert kaum etwas. Die großen Probleme des Andenlandes bleiben ungelöst, der Bergbau schafft kaum neue Arbeitsplätze. Auch nach 10 Jahren Wirtschaftsboom ist einer von 2 Peruanern arm, haben nur 4 von 10 Bürgern einen Trinkwasseranschluss. Ständig kämen neue Leute, die sich nur noch ganz billiges Essen leisten könnten, erzählt Dussi. Sie steht an der Bratpfanne in einer der vielen Volksküchen in den armen Vierteln rund um die Landeshauptstadt Lima. Die Mahlzeit kostet hier 1 Sol, umgerechnet 40 Rappen. Auch der gesetzliche Mindestlohn von gut 200 Franken im Monat zeigt, dass das Wirtschaftswunder in Peru auf schwachen Füßen steht.
Ulrich Achermann über den Wirtschaftsboom in Peru.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.